Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Krise ist noch da als Arbeitslosigkeit. Wir fragen am WEF, was wollen die Wirtschaftsbosse und die Politik dagegen unternehmen? Ideen gegen die Arbeitslosigkeit verrät zum Beispiel auch Bundespräsidentin und Arbeitsministerin Doris Leuthardt im Interview. Und fast Stammgast am WEF, Verwaltungsratspräsident von Swissre und Verwaltungsrat der CS, Walter Kielholz, äußert sich grundsätzlich zur Krise und allfälligen Lehren im Tagesgespräch um 13 Uhr. Dann, Tony Blair verteidigt vor einer Untersuchungskommission seine Entscheidung zum Irakkrieg. J.D. Salinger ist tot, was bleibt, ist sein Kultroman Fänger im Rocken und möglicherweise unveröffentlichte Schriften. Und Roger Federer erreicht mühelos das Finale des Australian Open. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Christian Lüscher.
Der ehemalige britische Premierminister Tony Blair muss heute vor einem Untersuchungsausschuss aussagen, der den Einsatz der britischen Truppen in Irak beleuchten soll. Die Anschläge vom 11. September 2001 in den USA hätten die Einschätzung seiner Regierung über die Bedrohung durch Saddam Hussein dramatisch verändert, sagte Blair zum Auftakt der Befragung. Bis zu diesen Anschlägen sei man zwar von einem Risiko ausgegangen, seine Regierung habe es aber für möglich gehalten, die irakische Gefahr einzudämmen. Die Briten waren im März 2003 an der Seite der USA in Irak einmarschiert, zu leichtfertig, wie Kritiker meinen. Der frühere französische Premierminister Dominique de Villepin muss erneut vor Gericht, wegen des angeblichen Rufmords am damaligen Präsidentschaftskandidaten Nicolas Sarkozy. Erst gestern hatte ein Pariser Gericht Villepin in diesem Fall freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, sie werde gegen diesen Freispruch Berufung einlegen. Dem früheren Premierminister Villepin war vorgeworfen worden, er habe mitgeholfen, den damaligen Finanzminister Sarkozy zu verleumden. So war Sarkozy in der sogenannten Clearstream-Affäre vorgeworfen worden, an Schwarzgeldgeschäften beteiligt gewesen zu sein, was sich aber als falsch herausstellte. Die Helsana-Gruppe, die größte Krankenkasse der Schweiz, hat zum dritten Mal in Folge einen Verlust gemacht. Das Minus war zwar kleiner als im Vorjahr, liegt aber immer noch bei fast 60 Millionen Franken. Als Hauptgrund für den erneuten Verlust gibt die Versicherung an, dass die Kosten für die Grundversicherung ungebremst stiegen. Die Helsana hatte im letzten Jahr die Prämien massiv erhöht, darauf wechselten 165.000 Grundversicherte die Krankenkasse. Für Bürgerinnen und Bürger aus Kosovo gelten ab April strengere Regeln für neue IV- und AHV-Renten. Bisher galt, wer in der Schweiz Beiträge in die Sozialversicherungen einbezahlt hatte, bekam auch eine Rente, wenn er wieder in sein Heimatland zurückkehrte. Ab April bekommen nur noch Kosovaren eine Rente, die in der Schweiz wohnen, dies weil die Schweiz ein entsprechendes Abkommen nicht verlängert. Jedoch können die Kosovaren vor der Ausreise die einbezahlten AHV-Beträge zurückfordern. Die neue Regelung gilt nur für neue Renten. Wer also bereits Renten erhält, bekommt diese weiterhin auch in Kosovo ausbezahlt. In der Schweiz sind im vergangenen Jahr 491 Organe transplantiert worden. Sie stammten von gut 100 Verstorbenen. Damit hätten deutlich mehr Menschen ihre Organe zur Verfügung gestellt als im Vorjahr, meldet die Stiftung Swiss Transplant. Trotzdem besteht eine lange Warteliste von Kranken, die dringend auf ein gesundes Herz, eine Niere oder ein anderes Organ angewiesen sind. Die Liste erreichte letztes Jahr mit fast 1000 Patienten einen neuen Höchststand. 60 Milliarden Franken, so viel fordern die Gläubiger der isländischen Großbank Kaupthing, nachdem die Bank 2008 zusammengebrochen ist. Gläubiger aus 115 Ländern meldeten sich vor Ablauf der Anmeldefrist ihrer Ansprüche. 60 Milliarden Franken entsprechen dem Vierfachen der jährlichen isländischen Wirtschaftsleistung. Deshalb ist sehr fraglich, dass Island für die Schulden seiner zusammengebrochenen Großbanken überhaupt aufkommen kann. In Deutschland ist es für Unternehmen auch im neuen Jahr schwierig, Kredite von Banken zu bekommen. Gemäß einer Umfrage des IFO-Instituts in München beklagen rund 40% der Unternehmen die strengen Richtlinien der Banken. Die Deutsche Bundesbank sieht hingegen keine Anzeichen für eine zu knappe Kreditversorgung der Unternehmen. Der Hauseinsturz im ostbelgischen Lüttich von vorgestern hat mindestens 11 Todesopfer gefordert. Diese Nacht wurden noch einmal 2 Leichen geborgen. Der 5-stöckige Altbau im Stadtzentrum war vermutlich nach einer Gasexplosion eingestürzt. Tennis. Roger Federer steht am Australian Open im Finale. Der Schweizer Tennisprofi hat im Halbfinale den Franzosen Jean-Wilfried Tsonga in 3 Sätzen 6:2, 6:3 und 6:2 bezwungen. Im Finale am Sonntag trifft Federer auf den Schotten Andy Murray, der sich gegen Marin Cilic durchgesetzt hatte.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. In den nächsten Minuten vom WEF in Davos, wo eigentlich über Arbeitslosigkeit diskutiert werden müsste, das größte Problem im Moment. Dazu auch das Interview mit Bundespräsidentin Doris Leuthard. Gast im Tagesgespräch ist ein Wirtschaftsschwergewicht, Swiss Re Verwaltungsratspräsident und CS-Verwaltungsrat Walter Kielholz. Auch außerhalb von Davos scheint einiges anders heute. Die Lehren aus der Finanzkrise sind Schnee von gestern. Bei den Bürgerlichen findet die SP. Dann Winter in der Schweiz. Das sind Schnee, Eis und kaum Streusalz. Ein Sonderling, ein Heiliger oder ein falsch verstandenes Idol. Ein Nachruf auf den Autor Salinger. Und das Motto ist Überleben von Tag zu Tag. Die Reportage aus Haiti.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.437 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 46,66 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,509. Das Wetter. Im Norden ist es heute oft bewölkt und es fällt zeitweise Schnee und Schneeregen. In den östlichen Alpen gibt es einige sonnige Abschnitte. Am Abend und in der Nacht kommt wieder verbreitet Schneefall auf, dazu bläst kräftiger Westwind. Im Süden ist es trotz Wolkenfeldern ziemlich sonnig, die Höchstwerte liegen beidseits der Alpen zwischen 1 und 5 Grad. Am Samstag fällt im Norden zunächst noch vielerorts Schnee, tagsüber gibt es nur noch einzelne Schneeschauer und einige sonnige Abschnitte. Im Süden scheint mit Nordföhn oft die Sonne. Am Sonntag wird es beidseits der Alpen zeitweise sonnig. Die Höchstwerte liegen im Norden bei minus 1 und im Süden bei 6 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Die Stelle verlieren ist ein harter Schlag, vor allem jetzt in der Krise. Denn Jobs sind rar und sie werden in den nächsten Monaten noch rarer werden, weil die Unternehmen Stellen streichen oder zumindest nicht neue Stellen schaffen. Denn noch immer werden klar weniger Produkte abgesetzt und weniger Dienstleistungen verkauft als vor der Krise. Die steigende Arbeitslosigkeit ist auch ein Thema am World Economic Forum. Das Problem ist erkannt, aber konkrete Lösungen sind noch keine in Sicht. Aus Davos, Bert Soltermann.
Juan Somavia ist Generaldirektor der Internationalen Arbeitsorganisation ILO bei der UNO. Er zeigt sich besorgt über die steigende Arbeitslosigkeit in der Welt und über einen Aspekt ganz besonders.
Youth Unemployment.
Die Jugendarbeitslosigkeit, sagt er kurz und knapp. Weil die Arbeitslosigkeit junger Menschen den höchsten Stand erreicht habe, seit diese statistisch überhaupt erfasst werde.
It's the highest level of youth unemployment since 1991, which began youth statistics.
Doch auch immer mehr Menschen, die nicht erst jetzt in die Arbeitswelt einsteigen, sind ohne Stelle. Weltweit beträgt die Arbeitslosigkeit im Moment 9%. Die Schweiz steht verhältnismäßig gut da. 4,4%, Tendenz allerdings leicht steigend. ILO-Generalsekretär Juan Somavia sagt, das Problem verschwinde nicht so bald und wenn die Wirtschaft nicht nachhaltig wachse, könne alles noch viel schlimmer werden. Handeln, nicht zuwarten, sei jetzt angesagt. Wenn man die Banken in einem Jahr retten könne, müsse es doch auch möglich sein, jetzt und nicht erst in 5 Jahren die Wirtschaft anzukurbeln.
If we were able to solve the bankers' problems in a year, we can certainly cut the period in which growth begins to produce jobs.
Alle seien gefragt. Die Regierungen, die Banken, die Arbeitgeber, die Gewerkschaften. Zusammen müssten sie Lösungen suchen. Eine Schlüsselfunktion hätten da die Banken. Man müsse mit staatlichen Garantien oder Gesetzen sicherstellen, dass diese wieder kräftig Kredite vergeben. Das sei wichtig, damit die Firmen wachsen und keine Jobs streichen. Auch andere kreative Schritte seien nötig. Der Appell von ILO-Generaldirektor Somavia verhallt nicht ungehört. Die Arbeitslosigkeit steht bei vielen Politikerinnen und Politikern weit oben auf der Agenda. Zum Beispiel bei Frankreichs Finanzministerin Christine Lagarde. Sie sagte kürzlich, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise zu einer sozialen Krise führen könnte, zu Armut oder gar sozialer Unruhe, zumal den Staaten nach den Bankenrettungen das Geld fehle für den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Am WEF Open Forum in Davos, das allen Interessierten zugänglich ist, forderte sie deshalb einen Gesellschaftsvertrag.
We need a social contract where companies actually are prepared to possibly sacrifice a little bit of margin and maybe a little bit of profit.
Unternehmen sollten bereit sein, sich in den nächsten Monaten mit etwas geringeren Margen und kleineren Gewinnen zufrieden zu geben, um so Stellen zu retten. Und sie sollten ihren Investoren sagen, es gebe nun eine Weile kleinere Dividenden, damit die ganze Wirtschaft wieder Tritt fassen könne.
Maybe this year, maybe next year it will be less return for the purpose of creating jobs and making sure that the whole mechanic starts on all wheels, not just one.
Lösungsansätze, die allerdings erst noch umgesetzt werden müssen. Juan Somavia von der ILO sagt, jede Maßnahme zähle und nicht nur das.
The most important thing is not so much one measure, a sort of a silver bullet that solves the problem. No, it's the attitude, it's the approach, the collective will to solve the problem that people are facing today.
Wichtig sei auch die Haltung und der gemeinsame Wille, die Arbeitslosigkeit tatsächlich zu bekämpfen.
Beat Saltermann. Angesprochen in Sache Krise auf dem Arbeitsmarkt ist in Davos natürlich Doris Leuthard als Wirtschaftsministerin. Und als Bundespräsidentin ist sie auch mit dem Dossier UBS Schweiz-USA befasst. Beide Themen im Interview von Priscilla Imboden.
Frau Leuthard, während der Finanzkrise hat der Staat den Banken massiv geholfen. Jetzt droht eine große Arbeitslosigkeit in allen Ländern. Wir haben im vorherigen Beitrag gehört, dass der ILO-Chef, der Chef der Internationalen Arbeitsorganisation der UNO, Juan Somavia, fordert, dass der Staat hier gleich dezidiert vorgeht. Teilen Sie diese Meinung?
Es ist ein Faktum, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise jetzt eine dritte Krise natürlich ausgelöst hat. Das ist die Arbeitsmarktkrise. Das ist schon letztes Jahr bekannt gewesen. Deshalb haben wir in der Schweiz auch reagiert und wir haben im dritten Paket, das der Bundesrat dem Parlament vorgelegt hat, als Hauptfokus eben genau Maßnahmen zur Milderung jetzt der Effekte auf dem Arbeitsmarkt beschlossen. Ich teile grundsätzlich deshalb die Auffassung, dass hier diejenigen Staaten, die noch nichts getan haben, für die Arbeitslosen gefordert sind.
Er forderte aber auch neue Ideen im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Haben Sie solche neuen Ideen hier erfahren?
Hier noch nicht groß, muss ich sagen. Ich glaube, man muss sich auch orientieren in neuen Feldern der Zukunft, wo wir neue Jobs kreieren könnten. Das sind für mich etwa eben im Bereich aller Umwelttechnologien, wo wir alle wissen, wir müssen hier was tun. Dort gibt es neue Chancen. Und ich glaube, hier können Staaten deshalb schon auch diese Sektoren aufbauen mit Forschung, Entwicklung und daneben Arbeitsplätzen.
Am Rande des Forums hier in Davos fanden auch Gespräche statt mit Vertretern der USA wegen der UBS. Zeichnet sich da eine Entspannung ab?
Das ist zu früh zu sagen. Ich glaube, der Bundesrat, Sie wissen, hat beschlossen, man muss jetzt schauen, weil wir wollen diesen Vertrag ja grundsätzlich erfüllen. Wir wollen, dass diese Kundendossiers untersucht werden können. Und hier geht es jetzt vor allem um formale Anpassungen wahrscheinlich des abgeschlossenen Abkommens. Und es ist zu früh, das zu sagen. Wir werden sicher, denke ich, im Laufe des Februars darauf zurückkommen und dann wissen, welchen Weg können wir einschlagen, gibt es Modifikationen dieses Abkommens unterbreiten wir das dann dem Parlament, wie das Bundesverwaltungsgericht das wünscht, oder gibt es eine anderweitige politische Lösung?
Eine Frage, die da sehr stark interessiert, ist, wie viele Daten der UBS haben die USA erhalten? Wenn sie nämlich diese 10.000 Daten erhalten haben, entschärft sich das Problem weitgehend. Wann erfahren Sie da mehr?
Es wird sich nur entschärfen, was den John Doe Summons betrifft, also die Drohung gegenüber der UBS mit einer Zivil- und Schadenersatzklage. Wir werden sicher jetzt im Laufe der nächsten 2-3 Wochen, denke ich, von den USA diese Auskünfte erhalten, weil das Verfahren lief bis Ende Dezember, wo sich Kunden freiwillig melden konnten in den USA. Und ich glaube, das war sicher ziemlich erfolgreich.
Wie schätzen Sie die Chancen ein, wenn es sein muss, dass das Parlament den US-Staatsvertrag nachträglich absegnet?
Ja, schauen Sie, am Schluss muss sich ja das Parlament auch überlegen, wollen wir die Schweiz wieder in eine schwierige Situation bringen oder wollen wir das Problem lösen? Der Bundesrat hat gesagt, die Aufrechterhaltung der Unterscheidung von Betrug und Steuerhinterziehung, den geben wir auf. Und diese neuen Doppelbesteuerungsabkommen, die liegen ja auch beim Parlament. Und ich glaube, es ist einfach keine zukunftsträchtige Strategie, wenn man sagt, wir wollen das weiterhin aufrechterhalten. Also ich habe Mühe zu verstehen, wenn jemand über Jahre ein Konto vergisst mit 1 Million Franken, dass das dann weiterhin nur ein Kavaliersdelikt ist. Das kann man mir nicht gut verkaufen. Und wenn die Schweiz glaubwürdig sein will, dann glaube ich, muss man halt das Empfinden der Bevölkerung und unser Rechtsempfinden mit dem Gesetz in Einklang bringen. Und ich glaube, hier sollte die Schweiz einfach kooperieren. Wir wollen nicht den gläsernen Bürger, aber wir wollen nicht Leute unterstützen, die wirklich nur aus Gründen, um den Staat, dem Fiskus zu entgehen, in der Schweiz ihr Vermögen anlegen. Wir wollen, dass sie ihr Vermögen anlegen, weil wir die besten Banken und die beste Beratung haben.
Sagt Bundespräsidentin Doris Leuthardt. Auch das Tagesgespräch kommt heute vom WEF. Gast von Susan Brunner ist Wirtschaftskapitän Walter Kielholz. Zuerst werden die Banken mit Staatsgeldern gerettet und dann erhalten die Banker trotzdem Boni. Das ärgert viele. Die Abzockerinitiative des Unternehmers Thomas Minder will solche Eskapaden künftig mit starken Einschnitten verhindern. Wann das Volk darüber abstimmen kann, ist völlig unklar, denn die zuständige Kommission des Nationalrats hat gestern entschieden, sie wolle nochmals über einen Gegenvorschlag reden. Das ärgert nun die Linke. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Da darf man staunen. Im letzten Herbst noch war die nationalrätliche Rechtskommission der Meinung, man solle die Minder- oder Abzockerinitiative möglichst bald zur Abstimmung bringen und diese umstrittene Initiative auch unterstützen. Und nun, ein paar Monate später, sieht alles ganz anders aus. Kommissionsmitglied Gabi Huber von der FDP.
Gestern nun hat die Rechtskommission Rückkommen beschlossen. Das heißt, wir sind zurück auf Feld 1. Es wird noch einmal über die Abstimmungsempfehlung diskutiert.
So Gabi Huber von den FDP-Liberalen und Pirmin Bischof von der CVP erklärt, warum es jetzt einen Gegenvorschlag brauche.
Ein Gegenvorschlag ist nötig, weil die grosse Mehrheit der Rechtskommission jetzt der Überzeugung ist, dass die Minderinitiative für den Wirtschaftsstandort Schweiz schädlich wäre, und zwar sehr schädlich.
Thomas Minder selber, der Initiant der Abzockerinitiative, kann diesen Rückkommensantrag in der Rechtskommission nicht akzeptieren. Er vermutet eine gezielte Verzögerungstaktik der Bürgerlichen.
Es ist seit 2 Jahren geht das hin und her und ich spüre, es gibt starke Kräfte in Bundesbern, die diese Initiative nicht wollen und demzufolge versucht man, die Initiative auf die lange Bank zu schieben.
Ein Vorwurf, den CVP-Mann Pirmin Bischof so nicht stehen lassen will.
Es gibt keine Verzögerung, sondern eine Beschleunigung. Wenn wir jetzt einen einfachen Gegenvorschlag bringen, können wir noch in diesem Jahr in die Volksabstimmung.
Die Linke bezweifelt diese angebliche Beschleunigung. Rechtskommissionsmitglied Daniel Fischer von den Grünen erinnert zudem an die Debatte über die Aktienrechtsrevision im Ständerat, wo die CVP und die FDP-Liberalen griffige Maßnahmen gegen die Abzockerei bachab geschickt hätten.
Das ist wirklich ein Trauerspiel. Die CVP hat zusammen mit der FDP im Ständerat alles abgeblockt, was ein würdiger Gegenvorschlag hätte sein können, sogar die Vorschläge des Bundesrats. Und nun wollen sie sich profilieren und bringen einen Schein-Gegenvorschlag, der nicht taugt.
Gegen diese Interpretation wehrt sich aber Pirmin Bischof von der CVP. Auch über die umstrittenen Abgangsentschädigungen, sprich goldenen Fallschirme und Boni-Beschränkungen, will er debattieren.
Bei den goldenen Fallschirmen sind wir dafür, dass das die Mehrheit der Aktionäre bestimmen soll. Wenn die Mehrheit das will, dann gibt es sie. Wenn die Mehrheit das nicht will, dann gibt es sie nicht. Und bei den Bonusbeschränkungen, frankenmäßige Bonusbeschränkungen im Gesetz, die lehnen wir ab. Wenn das die Generalversammlung aber bestimmen will, kann sie das machen.
einem Gegenvorschlag will sich die SP nicht von vornherein verschließen. Nationalrat André Dagge hat aber seine Bedenken.
Um es ehrlich zu sagen, ich glaube nicht daran, dass die bürgerlichen Parteien mithelfen werden, einen relativ scharfen Gegenvorschlag auszuarbeiten.
Und wenn die Maßnahmen gegen die Abzockerei nicht griffig genug seien, dann werde die SP auf jeden Fall die Minderinitiative unterstützen.
Es ist wieder mal Winter im Winter. Es schneit, es ist kalt und so soll's mindestens in den nächsten Tagen auch bleiben. Während sich Wintersportler über die weiße Pracht freuen mögen, sehen Stadtverwaltungen und Straßenunterhaltsdienste darin vor allem Probleme. Der Kampf gegen vereiste Straßen und Trottoirs wird nämlich zunehmend schwieriger. Elmar Plotzer.
Heute Abend und in der Nacht zieht wieder eine Schneefront über die Schweiz hinweg, sagt Jürg Zock von SF Meteo. Und die Auswirkungen davon werden zu spüren sein.
Da gibt's doch wieder einiges an Neuschnee. Im Flachland erwarten wir so zwischen 5 und 15 cm bis Samstagvormittag am Alpennordhang. Da liegen sogar wieder 20 bis 30 cm Neuschnee drin. Und weil auch noch ein kräftiger Westwind bläst, gibt's dazu auch noch ordentlich Schneeverwehungen.
Es liegt auf der Hand, dass dann auch die Straßen wieder schneebedeckt und zum Teil eisglatt sind. Das Problem dabei, das Streusalz ist knapp geworden. Denn in einem milden Winter braucht man insgesamt 30.000 bis 40.000 Tonnen Salz. Dieses Jahr sieht es aber ganz anders aus, wie Jürg Lieberherr, der Direktor der Schweizer Rheinsalinen, erklärt.
Wir haben jetzt schon weit über 140.000 Tonnen verbraucht.
In Zürich wird seit gestern Streusalz nur noch auf den Hauptverkehrsachsen eingesetzt, sowie auf Straßen, die für den öffentlichen Verkehr wichtig sind, sagt Letta Fili vom Zürcher Tiefbaudepartement. Das bedeutet in der Konsequenz?
Auf Quartierstraßen, Trottoirs, Gehwegen wechseln wir, wo immer möglich, auf Weißräume. Das heißt, wir pflügen die Straßen immer noch, die Trottoirs, aber wir setzen kein Salz mehr ein, wo es nicht notwendig ist für die Sicherheit.
In vielen Schweizer Gemeinden können Quartierstraßen und Trottoirs nicht mehr schwarz geräumt werden. Da müssen vor allem Fußgänger und Velofahrer auf der Hut sein, denn auf eisigem und matschigem Untergrund ist die Sturzgefahr groß. Auf der Notfallstation des Universitätsspitals Basel treffen jeden Tag etwa ein Dutzend Sturzopfer ein, mit Brüchen und Schrammen. Doch in den vergangenen Jahren gab es zum Teil noch mehr Sturzopfer. Offenbar hätten sich dieses Jahr viele Menschen auf den Winter eingestellt, mutmaßt Spitalsprecher Andreas Bitterlin.
Das ist ein relativ harter Winter im Moment. Deshalb benehmen sich die Leute vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger, nehmen die Straßenbahn statt das Velo, ziehen Schuhe mit Sohlen mit Profil an etc.
Trotzdem werden in der Stadt Bern Alternativen zum Streusalz getestet. Auf einigen Berner Quartierstraßen und Fußwegen versucht man mit Holzspänen gegen Schnee und Eis zu kämpfen, wie Patrick Greppi, Leiter des Winterdienstes im Tiefbauamt, erklärt.
Unsere Mitarbeiter werden angesprochen, das ist jetzt das neue Produkt und bewährt sich das. Eigentlich ein ungewohnt großes Interesse wird da dem Winterdienst gegenübergebracht.
Falls sich die Holzschnitzel tatsächlich bewähren, könnte man sie in Zukunft auch andernorts einsetzen. Denn der nächste Winter kommt bestimmt.
Seine wenigen Bücher sind legendäre Erfolge, sein Leben legendenumrankt. Jetzt ist J.D. Salinger gestorben, 91-jährig in seinem Haus im US-Bundesstaat New Hampshire, der Autor des Kultromans Der Fänger im Rocken. Der Kultautor hatte mit The Catcher in the Rye ganzen Jugendgenerationen eine Stimme gegeben. Salinger selbst führte seit Jahrzehnten ein völlig zurückgezogenes Leben. Heini Vogler über eine amerikanische Legende.
Der Fänger im Roggen ist für die Amerikaner, was hierzulande etwa Hermann Hesses Steppenwolf, das Kultbuch. Salinger hatte das Pech, dass ihn sein einziger Roman gleich auch in Pension geschickt hat. Von seinen Kurzgeschichten spricht heute schon niemand mehr. Salinger wurde zum Gefangenen seines eigenen Erfolgs. Der Longseller-Autor führte ein Leben als Eremit, gab seit Jahrzehnten keine Interviews mehr und veröffentlichte keinen zusätzlichen Buchstaben. Der Fänger im Roggen, Holden, ist ein sensibler 16-jähriger Zögling eines exklusiven Colleges, wo er eines Tages abhaut. er kommt einem Schulausschluss wegen ungenügender Leistungen zuvor. Holden zieht dann mutterseelen allein durch New York, weil er sich nicht nach Hause wagt. Holden spricht eine derbe Gossensprache. Salinger war damals unmittelbar nach dem Krieg im prüden Amerika ziemlich mutig. Dies ist die berühmte Eingangssequenz des Klassikers.
Wenn ihr das wirklich hören wollt, dann wollt ihr wahrscheinlich als erstes wissen, wo ich geboren bin und wie meine miese Kindheit war und was meine Eltern getan haben und so, bevor sie mich kriegten und den ganzen David Copperfield Mist. Aber eigentlich ist mir gar nicht danach, wenn ihr es genau wissen wollt. Erstens langweilt mich der Kram und zweitens hätten meine Eltern dann jeweils ungefähr 2 Blutstürze, wenn ich was ziemlich Persönliches über sie erzählen würde.
Holden sucht einen Roman lang nach jemandem, der ihm wirklich zuhört. Weder ein Taxifahrer noch eine Prostituierte oder ein ehemaliger Lehrer sind aber dazu in der Lage. Holdens süße Retterin ist schließlich Schwester Phoebe. Sie bringt ihren Bruder wieder auf den rechten Pfad, sprich zurück in sein Elternhaus. Dieser Roman ist reiner Ausdruck, wer zu viel Sinn hineinliest, tappt in eine Falle. Dass der Sohn einer Irin und eines Juden polnischer Abstammung den Fänger im Roggen nicht zur Verfilmung freigegeben hat, sollten ihm alle Alphabetisierten dieser Welt danken.
Haiti. Vor 2,5 Wochen bebte die Erde und zerstörte große Teile der Hauptstadt Port-au-Prince. Die internationale Gemeinschaft spricht jetzt schon vom Wiederaufbau, davon Spitäler, Schulen, Häuser wieder zu errichten. Aber für die Bevölkerung, für die Opfer der Katastrophe, geht es im Alltag immer noch darum, sich in der neuen Situation überhaupt zurechtzufinden und das tägliche Überleben zu sichern. Der Bericht von Daniel Voll.
Bouche-Champagne ist einer der Vororte am Berghang oberhalb von Port-au-Prince. Auf den ersten Blick sehen die Häuser entlang der Straße aus, als hätten sie das Erdbeben relativ gut überstanden. Da und dort einige große Risse in den Fassaden, aber die Häuser stehen noch, ihre Struktur scheint intakt. Doch der erste Eindruck täuscht gewaltig. Philipp führt die Besucher über einen schmalen Weg ins Innere des Quartiers und hinter der ersten Reihe der Häuser wird das Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Nur Trümmer, soweit das Auge reicht. Nach 3 Tagen habe man hier noch ein kleines Mädchen retten können, sagt Philipp.
La maison s'est effondrée. Il y avait une fille de 2 ans. On a pu sauver après 3 jours. Mais il y a d'autres personnes qui sont déjà en mauvais état. Mais on ne peut rien faire parce qu'il y a trop de décombres. Il n'y a pas assez de volontaires.
Aber es gibt zu viele Trümmer und zu wenig Freiwillige, die bei der Suche helfen könnten. Auch wenn vermutlich an vielen Orten noch Menschen unter den Ruinen liegen würden. Tod, vermutet Philipp. Langsam breitet sich ein unerträglicher Geruch aus.
Je crois ici là il y a 2 ou 3 personnes qui sont en dessous. Il y a de ce côté-là, je crois qu'il y a aussi 3 personnes. Il y a un autre endroit aussi, je crois qu'il y a 3 ou 4 personnes. Ah, c'est vraiment l'odeur nous commence à nous donner beaucoup de problèmes.
Die meisten Leute haben die Straße ohnehin verlassen, sind in ein Lager umgezogen, das auf dem Gelände einer Klosterschule in der Nähe entstanden ist. Rund 6.000 Personen nächtigen seit dem Erdbeben hier, notdürftig unter Zelten aus Plastik und Stofftüchern. Kinder spielen, Frauen sitzen im Freien und rühren in kleinen Töpfen, die im Feuer stehen. Tagelang habe man auf Hilfe warten müssen, sagt Lionel Edouard, ein 24-jähriger Student, der bei der Organisation mithilft. Inzwischen werde einmal pro Tag mit einem Zisternenwagen Wasser angeliefert und seit dem Wochenende wird nach Mahlzeiten verteilt. Probleme wie in Port-au-Prince, dass jugendliche Banden den Frauen und Kindern das Essen wegnehmen würden, habe man bei der ersten Wasserverteilung auch erlebt, sagt Lionel. Inzwischen achte man auf Disziplin und Ordnung, auch wenn sich Ordnung nicht mit dem Gummiknüppel schaffen lasse.
Il faut avoir une structure d'organisation qui permette de faire régner l'ordre. Et l'ordre, c'est pas avec la matraque qu'on va le faire régner. Ça va créer beaucoup plus de désordre. Peut-être qu'il va y avoir des jets de pierre.
Man müsse bei den Leuten das Vertrauen schaffen, dass wenn sie bei einer Essensverteilung nichts erhalten würden, beim nächsten Mal an der Reihe wären.
Il faut d'abord conscientiser les victimes afin qu'ils savent que ce qu'on va distribuer, tout le monde va pouvoir en trouver. Et si on ne trouve pas maintenant, on va en trouver plus tard. Et comme ça, ils vont finir par vous faire confiance et les distributions vont pouvoir se passer normalement.
Das Bild, dass es in Haiti keine Solidarität gebe, sei falsch.
Solidarität, oui, il y en a. Faut tout de suite essayer d'extirper cette image dans la tête des gens qui pensent qu'il y a pas de solidarité ici. Il y en a beaucoup.
Dies zeige auch die Stimmung im Lager von Bouche-Champagne, die bisher weitgehend friedlich geblieben sei, obwohl die Versorgungslage weiterhin prekär ist. Die Anspannung, unter der die Leute stehen, habe sich bisher vor allem bei den Nachbeben gezeigt. Da breite sich schnell Panik aus.
À chaque fois qu'il y a un tremblement, un petit séisme, donc c'est la panique. Mais heureusement qu'ils n'ont rien sur la tête, donc pas de crainte que des murs ou des toits leur tombent dessus. Donc comme ça, ils restent à leur place, bien qu'ils crient.
Die Leute gerieten schnell in Panik, würden schreien, blieben aber immerhin am Platz, weil sie keine Trümmer fürchten müssten.
Die Reportage aus Port-au-Prince von Daniel Voll.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.